Wer hat einen richtig guten Sommerurlaub? Ja, einige haben ja einen richtig guten Sommerurlaub gehabt. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich jetzt irgendwie gerade nicht melden, gerade jetzt einen guten Sommerurlaub noch haben und die anderen einen richtig guten vor sich haben. So, und vielleicht bist du auch gerade irgendwie online dabei, guckst vom Strand, heute ist ja alles möglich. Sende mal ganz liebe Grüße mit irgendwelchen Emojis. Ja, Palmen, Strand, Meer, irgendwie Sonne. Und einfach liebe Grüße, lass uns wissen, woher du kommst und wo du gerade schaust. Weil es tut auch so gut, irgendwie mal Pause zu machen. Also meine Familie, wir hatten einen spannenden Sommerurlaub, einen etwas längeren, 3,5 Wochen. Das ist wirklich selten gehabt und wir hatten uns eigentlich so dolle gefreut, dass wir mal so einen richtig ausspannen können und hatten ihn schon extra 2020 geplant. Und irgendwie hat das irgendwie nicht geklappt. Wir wollten früh buchen, schon auch in 2020, auch schon im Sommer 2020. Hat nichts geklappt, dann sollte es nicht sein. Ja, wir sind umgezogen, ganz spontan. Sind wir umgezogen, ja, weil wir wegen Eigenbedarf gekündigt wurden. Einige fragen immer, wie geht's uns? Uns geht's gut, wir sind ein bisschen platt. Es war ein Umzugsurlaub, aber wir haben zwischendurch auch irgendwie Pause gemacht, weil es ist so wichtig, dass wir Pause machen, auch in unserem Leben. Dass wir Pause machen, dass wir mal nicht irgendwo gestresst sind, nicht getrieben werden, vielleicht getrieben von den Wellen und von dem leichten Wind in der Wanderung, aber vielleicht auch mal die großartige Natur zu genießen und die unser großartiger Gott einfach geschaffen hat. Und einfach auch ganz frisch aufzutanken und die Tanks richtig voll zu machen mit all dem, was wir brauchen, mit Friede und Freude. Weil das ist in unserer Phase immer wieder existenziell wichtig, dass wir vorbereitet sind auch für die Momente, wenn es tough wird. Und ich glaube an einen großartigen Gott. Und ich glaube daran, wenn du die in diesen leichten, in diesen ruhigen Momenten auch, wenn du dich zu Gott ausstreckst, in diesen Momenten einfach dein Glauben stärkst, wenn es darauf ankommt. Das ist heute so meine Message. Und ich glaube, sie wird dich wirklich herausfordern, weil einige machen Pause von Gott auch in ihrem Urlaub. Und dann wundern sie sich, warum dann bestimmte Dinge nicht ganz einfach so funktionieren. Aber ich sage euch, diese toughen Momente, sie werden kommen, auch wenn wir es nicht immer wissen. Ja, wir wissen, die vierte Welle kommt. Wir wissen nicht, was passiert. Sie wissen, sie wird kommen, aber ich weiß nicht, was passieren wird. Aber ich weiß eins, Gott ist immer noch größer. Ja, Gott ist immer noch größer. Die Sache ist die, wie reagierst du in diesen stressigen Momenten? Wenn du vielleicht mal richtig irgendwie genervt bist und hektisch und panisch wirst. Ich muss gestehen, ich reagiere nicht immer goldrichtig. So, ich kann mich an einen Dienstagmorgen erinnern, so, da hatten wir ein Pastorenmeeting und ich dachte, okay, ich habe eigentlich noch was zu tun und das kann ich erledigen und ich musste in einem Baumarkt noch etwas für unsere Kirche irgendwie abholen und besorgen und dachte, okay, dann besorgst du das nochmal. Und weil ich das liebe, so viel Zeit zu haben und Sachen auch einfach zu genießen bei dem, was ich tue, bin ich richtig früh losgefahren. So. Bin in den Baumarkt gekommen, habe da mein Schriftstück abgegeben für die Registrierung, die ich da machen musste. Habe gedacht, okay, ich kaufe da ein, war richtig fröhlich. Morgens bin ich meistens immer noch gut drauf. Und dann bin ich einkaufen gegangen, bin zurückgekommen, mein Wagen war voll und dachte, das Schriftstück ist fertig. So, und warte 10 Minuten und warte 20 Minuten und dachte, eieiei, das wird jetzt eine knappe Kiste. Schreib schon mal vorsichtshalber, ja, ich komme 10 Minuten später, so, ne, einfach sicher ist sicher, so einfach Bescheid geben. So, und ich warte nochmal 10 Minuten und denke, gehst du jetzt einfach so weg? So, weil dieser Einkauf war irgendwie verbunden mit dieser Registration. Und ich warte noch weitere 10 und 20 Minuten, komme irgendwie da aus diesem Baumarkt raus und schreibe nochmal, ich komme später. Dann sitze ich in meinem Auto und ich fahre an die Kreuzung und halte an der roten Ampel. Innerlich denke ich, es ist nur eine rote Ampel. Es ist nur eine rote Ampel. Hat noch nichts zu bedeuten. Ja? Ja, Murphys Gesetz hat keine Chance. Ne? Ja, weil wir stehen unter Gesetz Gottes, Murphys Gesetz hat keine Chance. Ampel wird grün. Gott sei Dank wird eine Ampel auch irgendwann grün. Und dann fahre ich an die nächste Kreuzung, Ampel rot. Denke, super, okay. Ah, ich schätze ein, ich brauche 4 Phasen, um rüberzukommen. Ampel grün, es bewegt sich nur, kommt nur ein Auto vorwärts, denke, das darf nicht wahr sein. Ja, wieder 10 Minuten gehen ins Land. So. Irgendwann komme ich über diese Kreuzung, sehe LKW-Panne. Ja. Dann, und dann geht das nur so weiter. Und wisst ihr was? Ich liebe es eigentlich, immer pünktlich zu kommen. Das ist für meine Family immer nicht so einfach. So, es war auch schon in jungen Jahren, war es ganz extrem. Ich wollte immer pünktlich kommen, auch schon als junger Kerl. So, und dann hatte ich einen französischen Austauschpartner. Und dann sagte ich, komm, wir müssen los, schließt er sich ins Bad ein. So, hey, wir müssen los, ne, auf Französisch. So, irgendwann gehen wir dann auf diese Party, waren wir die Ersten. Da erzählen die anderen später, ja, die andere Französin, die wir haben als Austauschpartnerin, sagt, wir gehen los, hat sich ins Bad eingeschlossen, hat erstmal die Badewanne angemacht. So. Ich liebe es, irgendwie pünktlich zu sein. So. Und nun war ich da irgendwie gefangen in diesem Faradayschen Käfig, angeschnallt, ja, und hätte am liebsten ins Lenkrad gebissen, wäre es nicht aus so schönem, wunderbaren Leder. Ja, da habe ich das nicht getan. So, und dann war das für mich echt schwer, in dieses Meeting zu gehen und sich nochmal runterzukommen, dass man nicht diesen Stress in dieses ganze Meeting mit reinnimmt. Ja, diese Momente, die strecken uns in unserem Leben. Diese Momente strecken uns auch in unserem Glauben, ob wir eine größere Perspektive einnehmen können, die Gott einfach für uns hat. Denn vieles, was bei uns passiert, findet hier im Kopf statt. So, und wir sind beschränkt auf unsere Perspektive. Wir schauen über unser Lenkrad, ne, und denken, die Ampel ist rot und das Leben ist rot. Ja, aber die Perspektive Gottes ist größer. Er sieht die ganzen Ampeln und es gibt auch grüne Ampeln auf dieser Welt, während deine Ampel rot ist. Ja, und er weiß, es wird wieder eine grüne Ampel für dich geben. Aber diese Momente strecken uns einfach. Und ich will euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, eine wirklich krasse Story von David. Und bevor er König wurde. Und nein, es ist jetzt nicht die Story von David und Goliath. Auch nicht die Story, wo er irgendwie Hirte war und irgendwie seine Berufung empfing, sondern diese Story steht in 1. Samuel Kapitel 30, wo es richtig tough wurde in seinem Leben. Und es ist echt spannend, das Leben von David zu lesen in dem Buch 1. Samuel und 2. Samuel. Und wenn du vielleicht in Urlaub bist und Zeit hast, es lohnt sich echt, diese zwei Bücher zu lesen, weil da sind echt krasse Stories drin, die sich so mitnehmen auf die Berufung von Männern und Frauen Gottes. Und die man so einfach ein Stück mal durchlesen kann. Da ist auch das Leben von David einfach drin. Und bevor wir halt in diese Geschichte eintauchen, will ich euch so reinnehmen, was passiert ist. Weil David war noch nicht König. Und der steile Aufstieg seiner Karriere, ja, begann mit David und Goliath. So, aber er hatte, ich weiß nicht, Gott segnete ihn und der König Saul, der war halt einfach nicht damit einverstanden, dass Gott den David segnete. Und es hieß, ja, Saul hat seine 1000 geschlagen, Saul hat sich gefreut, David aber seine 10.000. So, und das Volk hat dieses Lied einfach gesungen und dieser Spruch ging rum und Saul war richtig sauer, dass er wirklich den David verfolgte. So schlimm, dass David irgendwann gedacht hat, ey, ich werde verfolgt, es ist schlimmer beim König Saul, dann gehe ich lieber zu meinen Feinden. Und ist in das Philisterland gegangen, so, und hatte da echt eine herausfordernde Zeit, wurde da angenommen, hat eine Stadt bekommen, ist mit seiner Gefolgschaft, mit seinen 600 Leuten, die er da hatte, hat die Stadt Ziklag bekommen und hatte da eine neue Heimat sozusagen im Exil und gründete dort Familie. Das ist so diese Story. Und in diesem Feindesland gehörte es dazu, dass er Pflichten erfüllen musste. So, wie jeder andere einfach auch. Und die Pflicht auch in den Krieg zu ziehen. Und so war mal wieder Zeit, dass die Philister in den Krieg zogen, aber diesmal gegen das Volk Israel, also das heißt gegen seine alte Heimat. Und da kam er da an, 3 Tage unterwegs, an diesem Kriegsort, wo sie sich alle versammelt hatten. Und die Generäle der Philister hatten nicht die ganz unberechtigte Befürchtung, ja, dieser David, der könnte sich irgendwie wieder bei seinem König Saul beliebt machen und könnte diese Chance jetzt nutzen, gegen sein Volk Israel, wo er das nutzen kann und einfach könnte uns den Rücken fallen. So, gab es riesengroße Diskussionen, der König sagt, ich mag den David und wir brauchen ihn und die anderen sagen, wir brauchen ihn nicht, schicken wir ihn nach Hause. So, dann werden die wieder nach Hause geschickt, 3 Tage wieder zurück mit den 600 Männern wieder, vielleicht, weiß nicht, haben sich gefreut auf die Heimat und dann kommen sie an in diese Stadt Ziklag, in ihrer Heimatstadt und von weitem sehen sie, dass Rauch aufsteigt. Und sie ahnen einfach nichts Gutes, was da passiert ist. Und wir steigen hier ein in die Geschichte in 1. Samuel 30, Vers 4 bis 6. Und wenn du eine Bibel irgendwie mit aufgeschlagen hast, dann lies einfach, wenn du noch nicht aufgeschlagen hast, schlag sie einfach auf mit 1. Buch Samuel, Kapitel 30, ab Vers 4. Da heißt es, da begannen David und das Volk, das bei ihm war, laut zu weinen, bis keine Kraft mehr in ihnen war zum Weinen. Ich liebe diese hebräische Sprache, die einfach diese Tragik ausdrückt, was hier passiert. Sie weinten laut, bis keine Kraft mehr da war zu weinen. Nun, die Männer, die mit David unterwegs waren, das waren keine Hempfli-Bämpfli, also so eine Weichlinge. Das waren keine Milchbubis, das waren richtige Helden, teilweise Kriegshelden. Die wussten, was es bedeutete, mit Leid umzugehen. Die haben im Krieg Leute sterben sehen. Die haben selber teilweise Leute getötet. Da waren Mörder dabei, die ja in dem Land Israel ja keine Gnade mehr gefunden hatte. Und David hatte die irgendwie gesammelt und rehabilitiert und sie hatten wieder neues Leben irgendwie gefunden. Und diese Männer fangen an zu weinen, weil nämlich ihre Familie komplett entführt war. Frauen und Kinder komplett weg. Und nun schwenkt der Schreiber den Spot auf David. In Vers 5, da heißt es, auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, oder Abigail, wenn man heute sagen würde, die Frau Nabals, die Karmeliten, waren in die Gefangenschaft geführt worden. Ich finde das so spannend hier, diesen Vers 5, wir lesen ja oft ganz schnell weiter. Der Schreiber setzt den Spot auf David, auch Davids Familie war entführt. Seine Frauen, seine Kinder waren nicht mehr da. Das heißt, gleiche Situation wie für die 600 anderen Männer auch. Gleicher Stress, gleiche Strapazen. Und dann steht in Vers 6, und David war in großer Not, weil das Volk davon sprach, ihn steinigen zu wollen, denn das ganze Volk war verbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Wer hätte es gedacht? Auf einmal wurde es ganz spannend und einsam um David, der Anführer, der sie eigentlich alle irgendwie herausgeführt hatte, der irgendwie ihnen einen Sinn gegeben hatte im Leben, der irgendwie auch gar nicht daran schuld war, weil ohne ihn oder mit ihm hätten alle irgendwie doch in den Krieg ziehen müssen. Und dann wollen sie ihn töten, den Anführer. Wie reagiert er als Anführer dieser Bande? Was lesen wir weiter hier in unserem Text? David ging in eine Kneipe, bestellte sich erstmal ein Martini, entsprechend seinem Emotionszustand geschüttelt, nicht gerührt. David twitterte, heute echt ein mieser Tag, googelt gleichzeitig, Männer wollen mich steinigen, was tun? Setzte er sich vor den Fernseher, sagte erstmal, ey, lass mich doch mal ruhig, ich will erstmal chillen, muss erstmal überlegen. Davon lesen wir nicht. Wir lesen auch nicht davon, dass er irgendwie die Rede der Nation hielt, auf die alle irgendwie gewartet haben, so auf den künftigen König Israels. Mensch, ich habe euch hier herausgeholt. Ohne mich wärt ihr nichts. So, wir können das schaffen und so weiter. Yes, we can. So, und vorwärts geht's. Lesen nichts davon. Wir lesen dann hier die paar Worte, die übrigens die Elberfelder und Luther-Übersetzung so übersetzen. Da heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und mit diesem Satz begann eine sehr spannende und packende Verfolgungsjagd. Und wenn man so ein bisschen so drumherum liest, auch in diese Story und diese Kapitel und die Person David irgendwie folgt, wie er die Entscheidung trifft, dann merkt man, dass das hier kein Zufall ist, wie er hier entscheidet. Es ist nicht irgendwie der letzte Ausweg. Und irgendwie Gott ist der letzte Notnagel hier in dieser Situation, sondern er ist die erste Wahl in dieser Situation. Und wir merken, es kommen drei Gewohnheiten zusammen von David hier in diesem Moment, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube auch, dass wir gute Gewohnheiten brauchen, um diese toughen Momente zu überwinden. Wollt ihr diese drei Gewohnheiten hören? Yes. Dann die erste, David suchte Kraft im Gebet. Durch das Weinen war keine Kraft mehr da. Und David war leer. David war richtig leer. Und er suchte Kraft im Gebet, stärkte sich in seinem Gott. In einer anderen Übersetzung heißt es, er fand Zuflucht. Nun ist Zuflucht ja ein bisschen altes Wort. Ja, aber vielleicht könnte man sagen Asyl, er fand Schutz bei Gott, einen sicheren Hafen bei Gott. Er wusste sozusagen, wo er ankern konnte. So, das ist so das Bild, was hier einfach drinsteckt. Und ich habe 4 Tipps mitgebracht, die so ein kraftvolles Gebet ausmachen. Tipp Nummer 1, atme tief durch. Mach das mal gerade jetzt. Atme tief durch. Gib die Möglichkeit, einfach, dass Ruhe und Zeit in dein Leben hineinkommt. Weil wir sind in einer Gesellschaft, wo alles irgendwie schnell passieren muss. Du gehst nochmal schnell einkaufen, du gehst nochmal schnell essen, du liest nochmal schnell die Bibel, ach, nochmal schnell beten. Und meine Frage ist, wann hast du das letzte Mal gebetet? Mal 5 Minuten, mal 10 Minuten. Nicht nur ein schnelles Stoßgebet, nicht nur ein schnelles Tischgebet gesprochen. So gebetet, einfach so, in dieser Zeit, in dieser Ruhe. Wir wünschen uns immer so eine schnelle Antwort Gottes. Am liebsten auch irgendwie unsere Berufung verpackt in einer Folie mit den Risiken und Nebenwirkungen irgendwie drauf. Beipackzettel. Aber einfach mal Zeit genommen. Weißt du was, Gott ist keine Notrufsäule. Wenn man irgendwie an der Autobahn permanent irgendwie vorbeifährt. Fum, 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 fum. Ja, und irgendwann, wenn die Notrufsäule, die brauchst, ja, dann stehst du irgendwie da und klopfst, wie funktioniert das Teil? Ja, musst du irgendwie was rausziehen und so weiter und bist dann irgendwie beschäftigt mit dieser Notrufsäule. Aber hat dich eigentlich nie interessiert, nur wenn du irgendwo in Not bist. Atme einfach mal tief durch. Tipp Nummer 2, lass dich nicht ablenken. So vieles kann irgendwie von Gott ablenken. Die Zeit ist knapp. Erwartungen von anderen Leuten, die irgendwie da sind. Angst, die lähmt. So, die dich irgendwie keinen Schritt mehr tun lässt. Ich bin beeindruckt, wie Jesus, der Sohn Gottes, wo wir auch so reinschauen können, wo Leute mit ihm unterwegs waren und auch diese Berichte geschrieben haben. Er suchte Schutz bei seinem Vater. Er stärkte sich, ja, in dem Herrn, seinem Gott. Manchmal ging er mitten durch die Menge hindurch, erstmal auf den Berg, musste erstmal Kraft tanken. Hey, da waren Erwartungen da. Ey, das war Stress. Alle zuppelten irgendwie an ihm irgendwie rum, ja, wollen irgendwie geheilt werden. Und dann waren irgendwie krasse Situationen, dass Leute ihn da steinigen wollten. So, und er betet erstmal und stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Tankte auf im Gebet. Und dann komme ich zum 3. Tipp. Tanke voll auf. Nicht nur, dass es irgendwie gerade so reicht, so irgendwie im roten Bereich. Kennst du diese Kurztanker? So, also als ich Student war, fuhr ich immer bei jemandem mit, der hieß Roni. Roni war jemand, der hat ein kleines, süßes Auto. Und wenn man in sein Auto stieg, war man froh, überhaupt in ein Auto steigen zu können, weil als Student hätte es ja irgendwie laufen müssen, Fahrrad fahren oder mit der Bahn fahren. So, und du warst froh, endlich mit dem Auto irgendwo mitzufahren. Aber wenn man bei Roni auf die Tankanzeige guckte, roter Bereich, dann sagte er, ich kann selten so, er sagt meistens immer so, ja, wir müssen noch mal tanken fahren. So, dann fuhr er auf die Tankstelle, er tankte für 5 Euro, steckte den Rüssel da wieder rein, bezahlte und fuhr weiter. Die Nadel war immer noch im roten Bereich, nur ganz da, so ein bisschen noch. Aber so, das heißt, und manchmal war die so irgendwie auf Anschlag, die Nadel, dass du immer gedacht hast, schaffst du es überhaupt noch? Ja, oder musst du irgendwie den Wagen schieben? Kennst du diese Kurztanker? Ich liebe es ja irgendwie voll zu tanken. Ja, du gehst, fährst einmal an die Tankstelle, ey, einmal den Tank richtig vollgehauen, einmal bezahlt, zack, das spart Zeit. So, und ich bin auch der Typ, der fährt deshalb nicht unbedingt mehr, weil der Tank voll ist. Ich fahre immer ohnehin das, was ich fahren muss. So. Aber ey, bei Gott ist es manchmal so, wir tanken auf, das ist gerade so reich. Wir sind im roten Bereich und dann so kurz vorher, ey, reicht, stopp, könnte too much sein und so weiter. Ne? Ey, aber tanke voll auf. Hey, weil du wirst es brauchen, wenn die toughen Momente kommen. Ja, nutze diese Chance der ruhigen Momente, wenn du irgendwie gerade jetzt schon irgendwie an der Tankstelle bist. Ey, bleib dort und tanke richtig auf. Tipp Nummer 4. Erinnere dich, was Gott schon getan hat. Und wir lesen das ja bei David. In den ganzen vielen Psalmen, die ganzen Gebete, auch schon in Situationen, bevor er König wurde. Er wusste, hey, meine Situation ist schwierig, hey, aber mein Gott ist immer noch größer. Psalm 57, ja, da heißt es, als er vor Saul in die Höhle floh, er betete. Dann ein bisschen später, Psalm 59, als Saul sandte, um ein Haus zu bewachen und ihn zu töten, Psalm 59. Dann auch Psalm 56, als die Philister ihn zu Gott ergriffen. Er war sozusagen gerade in Feindesland, da haben sie ihn irgendwie da ergriffen. Und da betete er im Psalm 56, Vers 4 und 5, da heißt es, wenn ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Auf Gott, ich preise sein Wort. Auf Gott vertraue ich und ich fürchte mich nicht. Fast jedes Wort in diesen zwei Versen zweimal. Manchmal muss man, wenn man betet, betet man ja manchmal eher so für sich selbst. Ja, ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht. So, ne? Da musst du das irgendwie gefühlt häufiger sagen und wissen, dass dein Gott immer noch in dieser Situation größer ist. Und David erinnerte sich an das, was Gott getan hat damals in seinem Leben. Und er wusste, er hat mich damals rausgeholt und wird mich dieses Mal auch wieder rausholen. Die zweite Gewohnheit, die wir hier sehen, ist, er suchte Weisheit in Gottes Wort. Das heißt, David behielt in dieser brenzligen Lage einfach einen kühlen Kopf. Hastete nicht irgendwie gleich los und sagt, hey, ich war auf dem Heiligen Berg, Gott hat mir gezeigt, ich habe Power, Mann. I've got the power. Und irgendwie dann irgendwie in einen blinden Aktionismus rein. Hey, sondern Weisheit Gottes, die wir hier sehen können in diesem Moment. In Vers 7 bis 8, das können wir nochmal lesen. Da heißt das folgendermaßen, würde ich damit reinnehmen in diese Geschichte. Da heißt es, und David sagte zu Abjatar, das ist der Priester, dem Sohn des Achimelechs, bring den Ephod, bitte bring den Ephod her zu mir. Und Abjatar brachte den Ephod zu David. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Da sprach er zu ihm, nimm die Verfolgung auf, denn du wirst sie einholen und du wirst sie retten. Spannend ist ohnehin erstmal, dass durch diese Befragung er überhaupt die ganzen Männer, die um ihn drumherum sind, erstmal mitnimmt auf diese ganze Reise. So, und die Frage ist, was ist das Ephod? So, wusste ich auch nicht. Ich habe auch nachgeschaut. Also alles gut. Ja, ich kläre euch, will wer wissen, was Ephod ist? Ja, kläre ich euch kurz auf. Das ist ein Priesterschurz. Einfach angefertigt für Priester aus Gold, blauem und roten Purpurstoffen. Und es war so ein Shorts für Brust und Stoff für Brust und Rücken, so bedeckte den Brust und Rücken und daran befestigt war eine Brusttasche an so einem richtig schönen goldenen Kettchen. Ich habe, glaube ich, mal ein Bild mitgebracht. Und in diesem Priestershorts drinne, in dieser Tasche, Brusttasche drin, waren zwei Steine. Übersetzt mal mit Licht und Recht. Urim und Tumim lesen wir manchmal in der Elberfelder Übersetzung, so gerade im 2. Mose oder 5. Mose. Und das heißt einfach Licht und Recht, das waren zwei Steine, unterschiedlich gefärbt wahrscheinlich. Das war so eine Art Kopf oder Zahl, so eine Art Losverfahren, wo man eigentlich Fragen gestellt hat mit Ja und Nein. Wir kennen ja alle das Spiel mit Kopf oder Zahl. Ich habe mal eine Münze hier mitgebracht. Ja, soll ich mit dieser Predigt weitermachen? Ah, Zahl, ja. Nun ist es nicht so, dass ich sage, hey, befrag Gott irgendwie mit einem Münzwurf. Ja, aber manchmal ist es so, wie ich das gerade gemacht habe, wir legen Gott irgendwie die Antwort schon rein. Geben ihm gar nicht die Chance irgendwie, dass er so richtig zum Zuge kommt. Wir wollen, dass er irgendwie manchmal ja oder wir wollen, dass er manchmal nein sagt und wir drehen irgendwie das Ephod, ja, dieses Losverfahren so hin, dass Gott schon eigentlich schlechte Karten hat, in Anführungsstrichen. Wer weiß so ein bisschen, was ich meine. Okay, ich rede von mir, machen weiter. Jedenfalls, dieser speziellen Befragung bekam dann sozusagen David grünes Licht von Gott, was er tun soll. Und hier sind drei Tipps, um Weisheit durch Gottes Wort zu erfahren. Tipp hier Nummer 1, um Weisheit durch Gottes Wort oder in Gottes Wort zu erfahren, ist: höre hin. Lies Gottes Wort genau, ja, und lass dich ansprechen. Egal, ob es persönlich für dich ist, ob es irgendwie im Alltag ist, ob es für jemand anders ist. Hey, lies Gottes Wort und lass dich da persönlich ansprechen. Und die Frage ist, was will er speziell für dich heute sagen? Stell mal diese Frage morgens. Hey Gott, was willst du mir heute ganz speziell sagen? Und dann einfach mal hinhören. Tipp Nummer 2 ist, nimm das Wort Gottes auf. Am besten machst du dir irgendwie eine Notiz, was Gott irgendwie gesprochen hat, überlegst, hey, wie kann ich das umsetzen, und vor allen Dingen handle dann beständig danach. Das Prinzip, was wir hier lesen, ist eigentlich das Prinzip des Mannas. Wir kennen das vom Volk Israel, dass sie dann in der Wüste waren und dann wurden sie versorgt durch das Brot, das sozusagen morgens dort lag. Und dann suchten sie das Manna und sammelten sie. Das Wort Gottes aufnehmen, ja, zu lesen, zu suchen, aufzunehmen und zu essen. Beständig danach zu handeln. Ich erlebe manchmal wirklich krasse Stories. Und ich will hier wirklich keinen verurteilen, aber ich will euch diese Story erzählen, weil es zeigt, wie wir manchmal einfach sind, in unserem Leben so kurz aufzutanken, dass wir Gottes Wort lesen, irgendwie aufnehmen und dann irgendwie reicht es uns gerade so. Es gibt Leute zum Beispiel, die haben, hatte ich erlebt, hat einen ungläubigen Partner gehabt. Und hatte echt Probleme mit einem ungläubigen Partner und man betet und kämpft die ganze Sache durch und so weiter. Und dann ist endlich dieses Problem gelöst, sie trennt sich dann von diesem Partner so, und du denkst, wow, endlich geschafft, Gott hat irgendwie eingegriffen und so weiter und so fort. Manchmal sind die Situationen komplex, ich will es jetzt nicht vereinfachen. Ein Jahr später triffst du die Person wieder einen ungläubigen Partner. Und du denkst einfach, okay, so. Das sind manchmal Situationen, dass wir Dinge irgendwie lesen, Gottes Wort kurzfristig aufnehmen, aber nicht beständig danach handeln. So, David handelte beständig nach dem Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes wirklich auf. Und dann Tipp Nummer 3 zu befolgen, werde dir bewusst, dass deine Kraft von ihm kommt. Hey, das ist nicht meine Kraft, die ich gerade habe, es ist seine Kraft. Es ist sein Sieg, es ist sein Kampf. Oft denken wir, boah, es reicht ja irgendwie gerade so weiterzukommen, es ist seine Kraft. Sprüche 11, Vers 2 heißt es, kommt der Hochmut, kommt auch die Schande, bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Und Sprüche 2, Vers 6 vorher, denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Nun zur dritten Gewohnheit. Also erstes war Kraft im Gebet, zweite war Weisheit in Gottes Wort. Das dritte war Gelingen im Geist Gottes. Auch wieder hier 3 Möglichkeiten. Habe deinen großen Gott stets vor Augen. Psalm 16, Vers 8 von David heißt es, alle Zeit habe ich den Herrn vor Augen. Alle Zeit. Glaube an die Versprechung, die Gott gemacht hat für dein Leben. Weil es gibt so viele Leute, die etwas anderes sagen. Es gibt Leute, die sagen, du bist zu jung, du bist zu alt. Hey, du bist zu klein, du bist zu groß. Das ist für Gott absolut egal. Vergiss nie, du magst vielleicht kein Profi sein. Vielleicht in bestimmten Situationen denkst du, oh, es braucht einen Profi und ich bin kein Profi. Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic. Das ist das, was Gott tut, wenn wir auf ihn hören. Ja, und auf einmal Gelingen schenken und merken, wow, das ist die Kraft Gottes, die einfach in uns steckt. Und dann das Zweite zu befolgen, lass dich Schritt für Schritt leiten. Gott zeigt uns manchmal dieses richtig große Bild und wir wissen, hey, wo da soll es hingehen? Ja, aber das ist vielleicht Kilometer, meilenweit irgendwie entfernt, um überhaupt dahin zu kommen. Schritt für Schritt zu gehen, dich führen zu lassen vom Geist Gottes, dich da einzuklinken, wo er dich da einfach hinhaben will. David ging Schritt für Schritt, auch in unserer Geschichte. Die nahmen übrigens ein gutes Ende, gibt mal ein Happy End hier in dieser Geschichte. Gott schenkte David auch richtig Kraft und er konnte mit seinen Gefährten, die Amalekiter, das war das Volk, was sozusagen seine Frauen entführt hatte, konnten sie letztendlich einholen durch einen Hinweis eines fast toten Ägypters. War ein riesengroßes Areal von über 3000 Quadratkilometern, haben sie letztendlich eingeholt. Und ich finde das so spannend, weil sie haben einfach in Unterzahl diese Männer besiegt. Sie haben richtig fette Beute gemacht, einen richtig fetter Bonus oben drauf gegeben, haben alles eingenommen. So. Und dann kommt nämlich Tipp Nummer 3 hier in dieser Sache, ist dankbar zu bleiben in dem. Weil hier passiert etwas in dieser Geschichte, die ist nämlich immer noch nicht dann zu Ende. Sie mussten nämlich 200 Männer zurücklassen, die zu schwach waren nach den 6 Tagen, die nicht mehr konnten. Da kommt David mit den 400 Männern zurück an diesen Bach. Und die 400 Männer wollen ihnen nur die Frauen und Kinder geben, aber nichts von der Beute. So, und hier kommt göttliche Gerechtigkeit, die David erfahren hat. Er gesagt, hey, Gott hat uns den Sieg geschenkt. Er hat gekämpft für uns. Jeder kriegt die gleiche Beute. Und er hat sogar all die beraubt wurden, auch andere Völker, hat alles wieder zurückgeschickt. Und er hat gesagt, jeder kriegt die gleiche Beute. Das ist Dankbarkeit. Das ist, wenn man verstanden hat, hey, um was es wirklich geht, wer einem geholfen hat. In diesen taffen Momenten. David stärkte sich, ja, in seinem Gott, die Kraft im Gebet, Weisheit in Gottes Wort und Gelingen im Geist Gottes. Und die Frage ist, stärken wir uns und rufen zu Gott, auch wenn wir leichte und ruhige Momente haben, um Kraft zu tanken für die taffen Momente in unserem Leben? Oder sind wir einfach nur beschränkt auf diese Momente und rufen Gott wie eine Art Notrufsäule an? Die Frage ist, der schnellste Läufer der Welt, ist er nicht mehr Usain Bolt? Ja, das ist jetzt, ich glaube, Marcel Jacobs irgendwie so. Jetzt hat gewonnen, so schnellste Runde gelaufen. Schnellste Mann der Welt, dem siehst du seine Kraft nicht an, wenn er gemütlich im Sessel sitzt und Fernsehen guckt. Er bringt seine ganze Kraft, ja, entfaltet er auf der Rennbahn, wenn es darauf ankommt, diesen Moment, wo es macht und er startet los. Oder wenn man Krafttraining macht durch Verteidigung. Ja, man mag die Kraft nicht ansehen, aber in diesem Moment, wo es darum geht, da brauchst du es. Und das ist das, wie wir uns stärken können in unserem Gott, in diesen Momenten der Zeiten der Ruhe. Wurzeln tief zu graben. Und diese guten Gewohnheiten, das sind übrigens 3 Gs, ich hatte schon mal über die 5 Gs gepredigt, übrigens 3 Gs, die werden dir helfen, in diesen taffen Momenten Gott zu erleben, ganz besonders zu erleben. Und ich will euch noch ein Bild malen, weil mir das einfach so kam. Die Sache ist ja die, wir fangen dann irgendwie an, Gott zu suchen. Und die Sache ist Gott schon da, wenn wir ihn brauchen? Gott ist immer da. Aber wenn wir Gott vorher nicht gesucht haben, dann müssen wir echt Gott suchen. Du überlegst, welchen Hafen muss ich jetzt anfahren? Welchen Weg muss ich jetzt da reingehen, um wirklich Zuflucht zu finden? Um Schutz bei Gott irgendwie zu finden? Ja, aber es ist was anderes, wenn du weißt, in welchem Hafen Gott einfach ist, dass er der sichere Hafen ist. Du weißt ganz genau, in diesem Moment kommst du hin, wenn du ihn auch gerade nicht fühlst und weißt, er ist da und er wartet schon auf dich. Das ist das, was David hier in diesem Moment einfach erlebte. Er stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Gott war schon da. Er musste ja nicht Gott groß suchen, weil er hat ihn vorher schon gesucht. Das ist die Story einfach in der ganzen Geschichte. Und ich hatte 2 Impulse, weil ich glaube, hier sind Leute, die auch in der Sommerpause zur Pause von Gott gemacht haben. Die haben gedacht, boah, ich muss irgendwie von allem ausbrechen. Hey, ich finde es wirklich klasse, eine Pause zu machen. Und ich glaube, das tut auch gut. Aber die Frage ist, warum hast du Pause von Gott gemacht? War er zu anstrengend für dich? Das ist meine ehrliche Frage. Hey, Gott freut sich, wenn du wieder zu ihm kommst. 2. Impuls, den ich hatte, war, es sind Leute hier, da hat der Feind geraubt, Dinge einfach weggenommen. Und du bist richtig frustriert, du bist richtig sauer, du bist wirklich todtraurig über diese Situation, dass der Feind geraubt hat. Aber der Feind hat nur geraubt. Und es ist Zeit, wieder zurückzuholen. Ja? Dich zu stärken in dem Herrn, deinem Gott, bei ihm die Kraft zu finden und zu sagen, ich hole es zurück. Und es sind auch Leute hier, wo ganz bewusst auch vielleicht Kinder, also Eltern hier, wo Kinder nicht das machen, wie man sich das manchmal als Eltern wünscht, den guten und den geraden Weg gehen. Und Kinder gehen durch ein Leid durch und Eltern sind in diesem Leid drin. Und du fühlst, dass der Feind geraubt hat. Stärke dich in dem Herrn, dein Gott, und er wird dir wieder zurückgeben. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du dich damit so fühlst, gib Gott doch gerade jetzt einfach eine Antwort. Und ich will für dich beten einfach in diesem Moment, dass Gott eingreift in diese Situation. Dass du einmal vielleicht wieder ganz neu zurückfindest zu Gott, weil du Pause gemacht hast, die andere Seite aber wieder stärken kannst, um das, was der Feind geraubt hat, wieder zurückzuholen. Herr, und wir danken dir und wir bekennen heute an diesem Morgen, du bist größer. Herr, egal was passiert, in ruhigen Momenten, in taffen Momenten, wir wissen, du bist da. Herr, und wir wollen dich ganz neu suchen. Herr, du siehst die Herzen, jeder, der sich einfach heute einfach aufgemacht hat, auch online. Jeder, der auf seinem Sofa sitzt und vielleicht sogar vor dir gerade kniet und sagt, Herr, ich will dich ganz neu suchen und wirklich erleben, dass du der sichere Hafen bist und es erleben, dass du schon auf mich wartest, Herr, wenn ich komme. Ich spreche jetzt einfach Segen aus in diesem Moment, dass du das erleben darfst und spreche zu dir, hey, mach dich auf, stärke dich neu, dem Herrn, deinen Gott. Herr, und ich will auch aussprechen für all denen, auch wo was geraubt wurde. Herr, wir holen es zurück im Namen Jesu. In den Namen Jesu holen wir das zurück, Herr, weil wir wissen, du hast Friede und Freude einfach für uns vorbereitet. Und ich will diesen Moment einfach noch nehmen, weil es einfach ein ganz besonderer Moment ist. Du hast vielleicht noch nie erlebt, dass Gott irgendwie auf dich wartet. Vielleicht hast du Gott gesucht. Und es hat irgendwie nicht funktioniert, es hat nicht geklappt, aber du hast innerlich so eine Sehnsucht, diesem Gott zu begegnen. Du betest vielleicht sogar schon ab und zu mal und irgendwie hörst du mal irgendwie eine leichte Antwort. Aber wenn du heute zum ersten Mal in deinem Leben einfach eine Entscheidung treffen willst und sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben, will ich dir diese Möglichkeit geben. Und wenn du heute hier bist, sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich will, dass du Chef bist in meinem Leben. Ich will, dass du vielleicht auch hier und da mal aufräumst, komplett klar Schiff machst. Hey, heb doch ganz kurz deine Hand. Auch gerade online und sag, hey, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich will Gott einfach in meinem Leben aufnehmen. Ich bin dabei. Ja, mega, danke, ich bin dabei. So. Und ich lade dich ein, dieses Gebet einfach mitzubeten, während alle, die wir hier vor Ort sind, einfach laut nachbeten und einfach dich mit unterstützen. Und sprich es einfach aus, sprich mir nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Gemeinsam sagen wir Amen. Ja. Das Freude im Haus Gottes, ey, wenn du einfach diese Entscheidung getroffen hast heute. Und ich will dich einladen, direkt nach dieser Predigt, ey, kontaktiere uns, komm zu uns und wir wollen gerne nochmal persönlich für dich beten. In Jesu Namen, Amen.